Wir kommen jetzt zum dritten Fragenkomplex. Gibt es UFO-Erscheinungen? Im Mystery Park gibt es ja eine ganze Reihe im Kreis angeordneter Gebäude. In jedem Gebäude wird ein anderes Thema behandelt, das aber zusammenhängt mit all den Fragen, die wir heute in dem Vortrag behandeln. In diesem einen Gebäude, wie hier auf dem Bild, wird gewissermaßen die Frage gestellt, ob es ein UFO gibt im Buch Hesekiel. UFO ist ja die Abkürzung für Unidentified Flight Object, nicht identifiziertes Flugobjekt. Und da wird verwiesen auf Hesekiels Vision des Thronwagens in Kapitel 1 seines Buches. Wir lesen. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar. Da taten sich die Himmel auf und ich sah Visionen Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Im Mystery Park sieht man Hesekiel, wie er hinausgeht ins Land und plötzlich eine Vision erlebt oder eine Begegnung erlebt. Aber es wird dort nicht erklärt, dass es etwa Hesekiel sein soll, sondern es wird erklärt, einer unserer Vorfahren vor langer, langer Zeit hätte das erlebt. Und es wird auch nicht klar gemacht, wo das gewesen sei. Das ist alles auch nicht ganz klar und überhaupt nicht wann. Aber im biblischen Text ist alles klar. Das war also im 6. Jahrhundert vor Christus, als die Juden nach Babylon weggeführt worden waren. Hesekiel kam als 30-Jähriger, im 30. Jahr, kam er, als 25-Jähriger kam er nach Babylonien und eben als er 30 war, da hatte er diese Erscheinung. Es ist alles ganz genau datiert. Und auch der Ort ist angegeben am Fluss Kebar, das ist ein großer Kanal im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Vers 4. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, sich ineinander schlingend, und ein Glanz ringsum dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Und jedes hatte vier Angesichter. Und jedes von ihnen hatte vier Flügel, und ihre Füße waren gerade Füße, und ihre Fußsohlen wie die Fußsohle eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten, und die vier hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen an jeder stracks vor sich hin, und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschen Angesicht. Und rechts hatten die vier eines Löwen Angesicht, und links hatten die vier eines Stieres Angesicht, und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte zwei Flügel miteinander verbunden, und zwei, welche ihre Körper bedeckten. Und sie gingen an jedes stracks vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Und sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen. Wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen. Und das Feuer hatte einen Glanz. Und aus dem Feuer gingen Blitze hervor. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits und die vier hatten einerlei Gestalt Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar, und ihre Felgen waren voll Augen ringsum, bei den Vieren. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so gingen die Räder neben ihnen. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie dahin, wo der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich neben ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Wenn sie gingen, gingen auch sie. Und wenn sie stehen blieben, blieben auch sie stehen. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder neben ihnen. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade gerichtet, einer gegen den anderen. Ein jedes von ihnen hatte zwei Flügel, welche ihre Körper bedeckten. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, das Rauschen eines Getümmels wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken, und es kam eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Und ich sah, wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum. Von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. Also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Nun, nach von Däniken ist das ein UFO, das hier beschrieben wird. Und zwar verweist er auf eine Rekonstruktion dieses Gefährts nach einem NASA-Ingenieur namens Joseph Blumridge. Also, das sollen diese vier lebendigen Wesen sein und dann darüber diese Ausdehnung. Man sieht diese Rotorblätter, das sollen diese Flügel sein. Man sieht diese geraden Beine unten. Wird noch deutlicher werden, wie es im Einzelnen ausgesehen hat. Aber schon da frage ich mal, wo aber sind die vier Gesichter? Mensch, Adler, Rind, Löwe. Das ist schlicht weggelassen. Man sieht gar nichts davon. Und die Beschreibung sagt, dass oben die Flügel der vier lebendigen Wesen miteinander verbunden waren. Das ist hier überhaupt nicht so, dass diese Flügel miteinander verbunden sind, dass Flügel an Flügel kommt. Hier finden wir eine erste Methode bei Erich von Däniken. Das ist die Methode der Auslassung. Sehr wichtig. Er hat noch andere Methoden. Nun, hier sieht man noch deutlicher diese Füße. Es hieß ja, es waren Füße, gerade Füße und unten wie die Füße eines Kalbes. Und dann eben diese Räder. Und daneben alles das ist hier in dieser angeblichen Landefähre von Blumridge nachvollzogen. Aber ich frage, wenn ich das anschaue, wo sind die vielen Augen an den Felgen, innen und außen? Nochmals die Methode der Weglassung. Nun wird erklärt im Mystery Park, dieser Mann, es wird eben nicht gesagt, dass es Ezekiel gewesen ist, sei von dem UFO mitgenommen worden und dann auf einen hohen Berg gebracht worden. Und dort hätte man eine riesige Anlage gesehen. Das UFO geht in diese Anlage hinein und da wird angespielt, ohne dass es eben namentlich gesagt wird, auf den Hesekiel-Tempelplan in den Kapiteln 40 bis 48, der Plan des dritten Tempels. Es wird gesagt, eben auf einem hohen Berg irgendwo sei Hesekiel hingeführt worden. Und in der Beschreibung dieser alten Schrift, die von diesem UFO erzählt, da seien genaue Maße angegeben von dieser Landestation. Und das Interessante ist, die Maße entsprechen ganz genau der Rekonstruktion dieses UFOs. Also mit anderen im Klartext gesprochen, Blumridge hat nach Hesekiel 1 das UFO rekonstruiert und erstaunlicherweise ein ganz anderer Mann, Herr Bayer, hat den Tempel von Hesekiel rekonstruiert und die haben zunächst nichts voneinander gewusst und dann stellten sie fest, das UFO passt ganz genau in das zentrale Gebäude der Tempelrekonstruktion hinein. Ist ja großartig, nicht wahr? Und da wird also erklärt, dass das eine Wartungsstation gewesen sei. Und das sagt von Däniken auch in seinen Büchern. Da sagt er also, der Hesekiel-Tempelplan, das sei eigentlich gar kein Tempel, sondern eine Wartungsstation für ein UFO. Aber das ist totaler Unsinn. Denn der Hesekiel-Tempelplan, Text gibt keine Maße für den Thronwagen in Kapitel 1 an, nur für den Tempel. Aber das wird den Mystery Park Besuchern gar nicht erklärt. Also man kann das UFO größer machen oder kleiner, das ist alles nur Geschmackssache. Aber es wird dort suggeriert, da wurde das genau nachgebaut und siehe da, es passt genau in das Landegebäude dieser UFO-Wartungsstation hinein. Das ist nun die Methode der Verfälschung. Eine zweite Methode, die Methode der Verfälschung. Und dann kommt dazu, in seinen Büchern erklärt dann Erich von Däniken, früher hätten Bibelausleger gemeint, dieses Haus da, das sei das Tempelhaus, das oben geschlossen gewesen sei. Aber das kann gar nicht sein, das war offen. Denn sonst hätte ja das UFO gar nicht dort hineinkommen können. Also die früheren Bibelausleger haben sich alle geirrt. Das ist einfach wie hier dargestellt, dreistöckig, aber oben offen. Nicht wahr? In Hesekiel 43 wird ja gesprochen über die Herrlichkeit des Herrn, die zu dem dritten Tempel von Osten her kommen wird und dann in das Heiligtum einzieht. Und für Erich von Däniken ist das dasselbe UFO aus Hesekiel 1, das dann eben im Tempelgebäude drin landet. Aber es ist ein Unsinn, das Tempelhaus ist oben gar nicht offen. Und ich werde gleich erklären, warum. Und noch etwas. In einem seiner Bücher schreibt Erich von Däniken, dieser Tempel befindet sich auch gar nicht in Israel, wie das eben Bibelausleger früher verkündet haben. Denn der Name Israel wird dort gar nicht erwähnt. Und wenn das in Bibelübersetzungen steht, so ist das eigentlich nur eine Einfügung. Im Grundtext steht das nicht. Es ist schlicht falsch. Lies Hesekiel 40, Vers 2 im Grundtext und dort steht ganz klar, dass das in Israel war. Und so unter UFO-Leuten wird also angenommen, dass diese Wartungsstation irgendwo auf den hohen Bergen in Südamerika wohl zu suchen ist. Aber das ist wieder die Methode der bewussten Verfälschung. Bewusst oder unbewusst? Wenn es unbewusst ist, dann ist es noch schlimmer. Denn dann kann man kann man ja den Text nicht richtig lesen. Aber was sah Hesekiel wirklich? Nun, nach der biblischen Beschreibung geht es hier um Gottes Thron, der von vier Engeln, nämlich Thronengeln, Cherubim, getragen wird. Dieser Thron befand sich schon im Salomo-Tempel. Aber diese Engel, diese Thronengel verließen den Tempel noch vor dem Untergang im Jahr 586 vor Christus. Hesekiel beschreibt das in Hesekiel 8 bis 11, wie diese wirklichen Cherubim, die im Allerheiligsten des Salomo-Tempels waren, eben mit der Schechina, mit der Wolke der Herrlichkeit über ihnen, wie die weggegangen sind. Gerade kurz bevor Nebukadnezar dann den Tempel zerstört hatte. Schauen wir nun den salomonischen Tempel etwas genauer an. Dort gab es die Bundeslade im Allerheiligsten mit zwei Cherubim, Engeln aus Gold. Aber Salomo, so wird uns in 2. Chroniker im Tempelbericht erzählt, baute noch zwei weitere Cherubim-Gestalten, die er mit Gold überzogen hatte, sodass also vier Wesen im Allerheiligsten waren. Vier Cherubim-Wesen, vier lebendige Wesen. Die Bundeslade mit den zwei Cherubim, sehen wir hier, die Bundeslade ist nach der Bibel der Fußschemel des Thrones Gottes. Klagelieder 2, Vers 1. Ist also Teil des Thrones Gottes und in Psalm 80, 2 wird erklärt von Gott, der du thronst über den Cherubim, strahle hervor. Nun ist es so, dass es also diese materielle Darstellung von Cherubim im Salomo-Tempel gab. Aber gleichzeitig zu dieser sichtbaren war offensichtlich im Salomo-Tempel auch eine unsichtbare Präsenz dieser Cherubim-Engel da, gegenwärtig. Und diese unsichtbaren Engel, die Hesekiel aber sehen konnte in der Vision, haben dann den Tempel zusammen mit der Schechina, der Wolke der Herrlichkeit, verlassen. Also materiell waren im Salomo-Tempel vier Cherubim im Allerheiligsten und dazu gab es dort Räder. Das wird erwähnt in 1. Chroniker 28, 18, gemäß dem Tempelplan Davids und das Muster des Wagens der Cherubim von Gold, welche die Flügel ausbreiten und die Bundeslade des Herrn überdecken. Also es gab im Allerheiligsten auch Räder neben diesen vier Cherubim-Gestalten. Und Hesekiel sah also nicht die materielle Darstellung von Salomo, sondern er sah diese wirkliche Gegenwart von Engeln im Allerheiligsten, wie sie weggegangen sind. Nun können wir aber die Frage stellen, was ist dann die Bedeutung dieses Thronwagens? Hesekiel lebte in einer Zeit des Chaos. Das jüdische Volk wurde in drei Phasen durch die babylonische Armee überrollt. Er selber war weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber in dieser Vision in Kapitel 1 erfährt er, Gott regiert die Welt, auch in Zeiten des Chaos. Diese Gestalt wie ein Mensch auf dem Thron, das war eine Sichtbarmachung im Alten Testament des Sohnes Gottes auf dem Thron Gottes. Also Hesekiel in der Zeit der Not, wo man meinen könnte, Gott ist die Kontrolle über die Welt entgangen. Er lernt, Gott regiert die Welt auch in Zeiten des Chaos. Aber dieser Thron Gottes ist nicht ein statischer Thron, sondern dynamisch. Und das erzählt uns etwas davon, dass Gott dynamisch im Lauf der Geschichte wirkt. Gott wird darum genannt in Offenbarung 1, 4, der da war und der da ist und der da kommt, nicht der da sein wird. Gott handelt in der Geschichte. Wir sehen, der Gott der Bibel ist nicht der Gott der Aufklärungszeit. Die Aufklärungsphilosophen in Europa, die haben gesagt, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen, aber er interessiert sich nicht mehr weiter. Gott handelt nie in der Geschichte. Gott greift nie in der Geschichte ein. Aber der Gott der Bibel ist ein dynamisch handelnder Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Wenn Hesekiel sieht, dass der Thronwagen sich bewegt, und zwar immer vorwärts, in alle Richtungen kann er gehen, aber es ist immer ein Vorwärtsgehen, so erfährt er, Gottes Wege sind linear. In Jesaja 46, 8 bis 11 verkündigt Gott, dass er alles bestimmt vom Anfang an bis zum Ende. Die ganze Geschichte, der ganze Geschichtsablauf ist in seiner Hand und der Geschichtsablauf ist gewissermaßen auf einer Linie. Nicht so wie in den orientalischen Religionen, wo alles als ein Rad gesehen wird, das an Ort sich dreht und nicht sich zu einer Vollendung hin bewegt. An Ort, sinnlos, dreht sich das Rad im Buddhismus und im Hinduismus, aber in der Bibel, die Räder des Thronwagen Gottes gehen voran vom Anfang bis zum Ende, vom Anfang bis zur Vollendung. Gott führt den Lauf der Geschichte zum Ziel nach seiner Regierung. Es wird betont in Hesekiel 1, dieser Wagen muss sich nie wenden. Er kann in alle Richtungen gehen, aber er muss sich nie drehen dazu. Und dies bezeugt die wichtige Wahrheit, Gott irrt sich nie. Gott muss nicht zurücknehmen, was er getan hat, als ein Irrweg, als etwas Falsches, als etwas Sündiges. Wir Menschen müssen dauernd umkehren und uns wenden. Und es ist eigentlich so schrecklich, als Edith Piaf Anfang der 60er Jahre ein Comeback hatte. Da kam sie ja mit dem Lied Rien de Rien. Und ihre Lieder waren nicht einfach so gedichtet und von jemandem und sie sang das, sondern es war immer bei ihr autobiografisch. Und wenn diese etwa 40-jährige Frau, von Drogen gekennzeichnet, sie sah aus wie eine alte Frau, sang Rien de rien, non, je ne regrette rien. Dann sagte sie, nein, gar nichts, ich bereue gar nichts von dem, was ich je getan habe. Dann ist es eine Tragik. Wir Menschen müssen umkehren von unserem eigenen Weg, aber Gott muss es nicht. Gott irrt sich nicht. Das lernen wir aus der Vision des Thronwagens. Diese verschiedenen Gesichter haben ihre besondere Bedeutung. Gott handelt weise. Darum das Menschengesicht. Sein Handeln ist ausdauernd. Darum das Rindergesicht. Sein Handeln ist stets majestätisch. Darum das Löwengesicht. Und in allem erhaben über uns. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, so wie der Himmel höher ist als die Erde. Darum das Adlergesicht. Weiter, Gottes Handeln ist geprägt von seiner vollkommenen Allwissenheit. Die Räder waren voller Augen. Wir sehen also diese Engelerscheinungen in all ihren Details, haben symbolische, geistliche Bedeutung, die uns Menschen eben zeigen, wie Gott ist und wie er handelt. Und der Plan in Hesekiel 40 bis 48 vom Endzeittempel Hesekiels hat also nichts zu tun mit einem UFO, sondern mit einem UFO, einer UFO-Wartungsstation. Es entspricht genau eben der Situation in Jerusalem. Die inneren Vorhöfe des Hesekiel-Tempels bilden zusammen, wie hier auf dem Plan, ein 500-Ellen-Quadrat. Lane Rittmeier hat ja vor ein paar Jahren dieses 500-Ellen-Quadrat des Salomonischen Tempels auf dem Tempelplatz in Jerusalem wieder rekonstruieren können, wie wir das hier sehen auf dem Bild. Also schon der Salomonische Tempel, der erste Tempel, stand auf einem 500-Ellen-Quadrat. Und so wird es eben auch der letzte Tempel in Israel, in Jerusalem, wieder auf einem 500-Ellen-Quadrat situiert sein. Hier ein besseres Modell als das von H.H. Bayer. Ein bibeltreuer Mann aus Amerika, Mr. Schmidt, hat hier den Hesekiel-Tempel gebaut. Und das Tempelgebäude sehen wir, das ist eben oben nicht offen, dass da ein UFO hinein könnte, sondern geschlossen. Es entspricht genau dem Grundbauplan des Salomonischen Tempels schon. Und auch der Salomonische Tempel war geschlossen. Und die Vorlage des Salomonischen Tempels war ja schon zu sehen in der Stiftshütte, die war auch geschlossen. Nämlich mit den vier Decken, die oben alles schützten und deckten. Hier nochmals das eigentliche Tempelhaus, das in enger Analogie steht zum Salomonischen Tempel. Es ist der dritte Tempel der Endzeit, wenn der Messias als Herrscher kommen wird. Das ist die Botschaft von Hesekiel 33 bis 48. Nun, wir sind immer noch bei dem Thema UFO. Und so kommen wir nun von Hesekiel weg, aber betrachten das Thema der Hinduismus und seine fliegenden Götter. Im Mystery Park, im Vimana-Gebäude, das so einen hinduistischen Tempel nachmacht, nachdem gebaut worden ist, da wird uns erklärt, Mythen des Hinduismus erzählen von Göttern, die mit Fahrzeugen herumfliegen. In vielen hinduistischen Schriften findet man solche Hinweise und die werden beschrieben, wie sie mit schrecklichsten Waffen gegeneinander kämpfen. Diese Tempeltürme werden Vimana genannt, wie man sie oft im Hinduismus sieht, aber auch im Buddhismus. Und Vimana heißt im Sanskrit, kann man übersetzen mit Fahrzeug. Also, von denjenigen sagt, da sind Astronauten gekommen und ihre Fahrzeuge werden im Hinduismus dargestellt. Das seien diese Götter, die mit Fahrzeugen herumfliegen und mit schrecklichen Massenvernichtungswaffen gekämpft haben. Nun, fliegende Fahrzeuge in der Bibel gibt es in Verbindung mit der Engelwelt. In 2. Könige 2, in der Geschichte von Elia, lesen wir Vers 11. Und es geschah, während sie, Elia und Elisa, da in der Gegend bei Jericho, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Fliegende Fahrzeuge gibt es auch in der Bibel. Psalm 68, Vers 17. Der Wagen Gottes sind zwei Zehntausende. Hochpoetisch ausgedrückt. Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen. Ein Sinai an Heiligkeit. Es geht um die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit in der Zukunft, wenn er kommen wird mit allen auserwählten Engeln. Die kommen in Tausenden von Wagen. Nun, unter diesem Gesichtspunkt können wir diese Fahrzeuge im Hinduismus wieder als Kopien sehen, der Engel der Finsternis, die das Gleiche tun wie die Engel des Lichts. Krieg der Außerirdischen, ja, natürlich, Offenbarung 12 wird ein Krieg beschrieben, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Städte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also es gibt solche Kämpfe in der unsichtbaren Welt und wie wir aus der Bibel sehen, können Engel im Normalfall unsichtbar sein für die Augen der Menschen, aber sie können unter Umständen sichtbar werden. Nun kommen wir zum Schlusswort, Ursache und Behandlung der Dänikenitis. Interessant ist ja Folgendes. Der Ausbruch dieser Krankheit ist auf das Jahr 1968 zu datieren. Das war die Zeit des Protests, wie man das nannte. Die Zeit, in der die Massen im Abendland sich vom Christentum begannen, bewusst abzuwenden und sich begannen zu interessieren für alle möglichen außerchristlichen Religionen. Nun, als wir an einem anderen Bibelstudientag der moderne Mensch und sein Denken und sein Handeln betrachtet haben, da haben wir gesehen, wie das schreckliche 20. Jahrhundert ein Produkt war der gottlosen Ideen des 18. und des 19. Jahrhunderts. Denn diese Ideen der Aufklärungsphilosophen und ihrer Nachfolger, die haben im 20. Jahrhundert die Massen im Abendland, im christlichen Abendland, erobert. Und das Denken führt immer zu Taten. Und so haben wir die zwei einzigen Weltkriege der Menschheitsgeschichte im 20. Jahrhundert erlebt. Dieser große Abfall der Massen von Gott und seinem Wort ist die Erfüllung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wo über den Abfall vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gesprochen wird. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Desorientierung, der Entfremdung, der Destabilisierung, der Auflösung der Werte. Und diese zwei Weltkriege haben letztlich zur Revolution der 60er Jahre geführt. Die 60er Jahre waren geprägt durch eine tiefe Enttäuschung jugendlicher Menschen über die Folgen wissenschaftlicher, rationalistischer Entwicklung. Diese Enttäuschung über den Rationalismus führte zu einer Flucht in eine irrationale Welt, in die Welt der Rockmusik, die kam ja genau in dieser Zeit auf, eine berauschende Musik, eine Flucht weiter in die Drogen, in die östlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, wurde plötzlich für große Massen im Westen attraktiv. Verbunden mit einem Boom des Okkultismus, der Esoterik. Die Esoterik ist ja ein Milliardenmarkt heute in der Schweiz. Und eben damit war auch das Terrain, der Boden bereitet für UFO-Glaube, für die Denikenitis. Da sind von anderen Sternen Astronauten gekommen und man meinte, das seien Götter. Natürlich, wir wissen, das sind keine Götter, aber es sind doch Wesen, die über uns stehen und wir sollten mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und selbst in der bösen Wissenschaft werden ja große Empfangsstationen aufgebaut, um Signale aus dem Weltall zu empfangen. Also selbst in der sogenannten seriösen Wissenschaft ist man für den Gedanken offen, es muss doch noch Außerirdische irgendwo geben. Und es wird uns erklärt, wenn man über solche Stationen einmal ganz klare Codesignale empfängt, dann wissen wir, dass es da draußen Intelligenzen gibt außer uns. So nebenbei gesagt. Und dann im Schulunterricht, da wird uns erklärt, wir haben nun diesen großartigen Code im genetischen Material der Zellen, die DNS, analysiert mit dem Computer. Da ist alles genau kodiert, wie man den ganzen Menschen bauen muss. Seine Entwicklung, sein Bauplan und im Krokodil, wie man ein Krokodil bauen muss, in der Erbse, wie man eine Erbse bauen muss, alles drin kodiert. Und wir wissen ganz genau, dass das nicht durch Intelligenz entstanden ist. Das so nebenbei, das ist doch interessant. Nun betrachten wir die Denikenitis, die ja nur ein Symptom ist unserer abendländischen Gesellschaft heute, im Zusammenhang mit der biblischen Endzeit. Nach der Bibel ist die Zeit, die Endzeit, die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung nach langem Umherirren unter allen Völkern wieder zurückkehrt ins Land der Väter. In dieser Zeit leben wir, denn 1948 wurde nach fast 2000 Jahren Unterbruch der Staat Israel gegründet. Und nun, was lesen wir im Blick auf die Endzeit in 2. Timotheus 3 und 4? Ich lese 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, steh dazu, zu gelegener und zu ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst leer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. So geht es einem im Mystery Park. Das kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Vielleicht steht in Ihrer Bibel Fabel, aber im Griechischen steht Mythos. Das hat nichts zu tun mit de la Fontaine, la cigale ayant chanté tout l'été oder sowas. Also diese schönen Tierfabeln von La Fontaine hat nichts damit zu tun, sondern Mythos meint religiöse Fantasie. Ereignisse im religiösen Bereich, die nicht historisch in Raum und Zeit verankert sind. Die Bibel wendet sich ganz klar an verschiedenen Stellen gegen die Mythen. Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der im Lauf der Geschichte gehandelt hat, und zwar in Raum und Zeit. Darum wird in der Bibel so oft Wert gelegt auf die Chronologie der Jahre. Die alten Ägypter zum Beispiel, die haben nie eine zusammenhängende Chronologie aufgebaut, weil ihr Denken nicht linear war. Im Hinduismus und im Buddhismus hat man nie eine Chronologie der Geschichte aufgebaut, weil ihr Denken immer kreisförmig war. Aber in der Bibel wird Wert darauf gelegt, auf Datierung, auf Abläufe, auf Ort und Zeit, auf Raum und Zeit, wo Gott zu ganz bestimmten Gelegenheiten eingreift und handelt. Aber hier, wie gesagt, man wird die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Und dies erklärt dieses große Interesse heute an der Mythologie. In der modernen Psychologie geht das bis eben in die Ufologie. Und in der Theologie, in der liberalen Theologie, ist heute ein riesiges Interesse an Mythologie entstanden. Nachdem sie die Bibel zersetzt haben und nun auf die Seite gestellt haben, interessieren sie sich für die Mythen aller Religionen. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber, sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nüchternheit. Timotheus hatte kein Problem mit Alkohol. Denn im ersten Brief musste Paulus ihm sagen, weil es ihm so oft schlecht ist und er Magenleiden hat, da soll er doch nicht länger nur Wasser trinken, sondern auch ein wenig, nicht viel, ein wenig Wein gebrauchen. Als medizinisches Mittel. Aber jetzt im zweiten Brief sagt er ihm, du aber sei nüchtern. Das griechische Wort Nepho wird im Standardwörterbuch von Walter Bauer erklärt, Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit und so weiter. Also eine gesunde biblische Nüchternheit, tue das Werk eines Evangelisten, das heißt verkündige die frohe Botschaft und vollführe deinen Dienst. Das muss man tun in einer Zeit, wo die Leute sich leer aufhäufen, die zum Ohrenkitzeln führen. In 2. Thessalonicher 2 sagt Paulus in Verbindung mit dem großen Abfall, dass am Ende davon der Antichrist kommen wird. Vers 11, so beschrieben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also, die Antwort Gottes auf eine Gesellschaft, die sich von der Wahrheit des Evangeliums abwendet, ist die Verführung. Es steht ganz klar da, Gott sendet diese wirksame Kraft des Irrwahns. Es ist in Gottes souveränem Handeln ein Gerichtshandeln, dass Menschen alle möglichen Verführungen hineinfallen. Das wird so sein nach dieser Stelle, wenn der Antichrist kommt, aber dieser Irrwahn ist heute in der Vorbereitung. Und dazu gehören eben alle diese verirrten Ideen, die in unserer Gesellschaft förmlich aufgesaugt werden. Nun, was ist die Therapie? Paulus sagt, predige das Wort. Die Heilige Schrift, sie ist unsere Basis, sie ist die Grundlage für unser Denken und Handeln als Christen. Die Bibel ist Gottes Wort, so steht es auch in 2. Timotheus 3, Vers 16. Genau in dem Brief, wo es um die Endzeit geht und die Menschen, die sich zur Mythologie hinwenden, da haben wir die klassische Inspirationsstelle des Neuen Testaments. Alle Schrift alle, das heißt AT und NT, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das mit eingegeben übersetzte Wort heißt im Griechischen Theopneustos, von Gott gehaucht. Dies will sagen, die Bibel, die geschriebene Bibel, ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und sie gibt uns Antwort über die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft, kann uns nur Antworten geben über Dinge, die wir beobachten können direkt, über Dinge, die wir im Experiment wiederholen können. Und das ist auch der Grund, warum alle diese experimentalen Wissenschaften eigentlich keine Probleme haben mit der Bibel. Ob das nun Chemie sei oder reine experimentale Physik und so weiter und so fort, überhaupt kein Problem. Biologie, alles was auf Beobachtung beruht, kein Problem mit der Bibel. Erst da, wo die Wissenschaft über ihre Grenzen hinausgeht und sagen will, woher wir kommen und wohin wir gehen, da kommen die Widersprüche zur Bibel. Aber wir müssen sagen, da hat der Mensch seine Fähigkeiten überschritten, denn wir können ja nicht zurück in die Vergangenheit, um zu sehen, wie es gewesen ist. Und wir können nicht in die Zukunft fliegen, wie es sein wird. Denn als Geschöpfe sind wir wie die Engel Raum und Zeit unterworfen. Und nun, diese Beschränktheit, Raum und Zeit unterworfen, gilt auch für die Engelwelt. Und dies erklärt, warum die ganze Wahrsagerei und Astrologie und so weiter eine so missliche Sache ist. Etwa einer hat vor kurzem so eine Untersuchung gemacht von allen Wahrsagerei-Voraussagungen während eines Jahres. Und da hat er gesagt, das ist etwa so wie dieser Cowboy in Kalifornien. Der hat auf die Stalltür geschossen und dann hat er einen Kreis um das Loch gemacht. So ist die Prophetie im Okkultismus, in der Esoterik, in den nichtchristlichen Religionen. Aber die Bibel ist voll von Hunderten von Prophezeiungen, die sich nachweislich in der Geschichte wortwörtlich erfüllt haben. Es ist absolut einzigartig. Und dies macht deutlich, dass eben hinter der Bibel nicht irgendein Engelgeist steht, auch nicht irgendein Menschengeist, sondern der ewige Gott, der Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Wir haben jetzt noch kurz Zeit für ein paar Fragen bis Viertel nach. Ist es richtig, dass Satan nach wie vor Zugang zum Himmel hat? Jawohl, das ist so. Denn in Offenbarung 12 geht es ja um diesen Sturz aus dem Himmel. Und das Kapitel macht deutlich, dass dies sein wird unmittelbar vor dem Beginn der großen Drangsalszeit, die der Herr in Matthäus 24 als die schlimmste Zeit der Weltgeschichte beschreibt. Er sagt, es sei so schlimm wie nie bisher und wie es noch je sein wird. Also es ist ein zukünftiges Ereignis, das zum Höhepunkt der Eskalation des Bösen auf Erden führen wird. Und Offenbarung 12 erklärt, Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Nicht, weil er ein Prophet ist, sondern weil er es aus der Bibel weiß. Die Zeit dauert 1260 Tage. Genau wie Gott das in seiner Regierung festgesetzt hat. 3,5 Jahre. Weitere Fragen? Ja. Also man könnte sagen, als Frage, wie sieht das aus mit solchen bestimmten Punkten auf der Erde, wo gesagt wird, dass man da ganz klar Außerirdische festgestellt hätte, nicht wahr? Nun, aus dem bisher Betrachteten können wir sagen, es gibt Engelerscheinungen. Aber wenn wir von UFO-Erscheinungen hören, dann müssen wir zuerst mal das nicht einfach so glauben. Während Jahren hat die amerikanische Luftwaffe all diese UFO-Informationen gesammelt und 95% war Schrott. Also nicht brauchbar, das waren natürliche Phänomene. Ein Meteor wurde gesehen als Licht am Himmel und schon war das ein UFO. 95% konnte klar gemacht werden, dass es ganz natürlich war. Aber man kann dann immer noch sagen, 5% ist nicht aufgeklärt. Also der größte Teil, der berichtet wird, ist Unsinn. Aber das schließt nicht aus, dass es tatsächlich solche Erscheinungen gibt. Aber das wären dann eben Erscheinungen aus der Engelwelt der Finsternis. Und darum ist es ja interessant, dass Menschen, die okkult belastet sind, New Age und so weiter, die haben ein ganz besonderes Interesse an solchen Aliens, an solchen fremden außerirdischen Wesen. Denn dort trifft das ganz klar das Gebiet des Okkultismus und der Esoterik. Ja, da? Also, ich könnte die Frage wiederholen. Soll man die Ausstellung von Däniken in Interlaken besuchen oder darf man sie besuchen? Sie fragen ja in dem Sinn, als Christ in der Verantwortung vor Gott. Ja. Nun, ich habe sie besucht. Aber ich bin nicht hingegangen, weil ich so Spaß hatte, das mal zu sehen, sondern es ist so gekommen. In der Nähe von Interlaken sind einige Gemeinden, die so in den vergangenen Jahren entstanden sind, bibeltreue Gemeinden. Und da ist die Frage aufgekommen, ja, wie steht es eigentlich, wenn unsere Kinder mit der Schule hingehen müssen? Das Ganze ist ja auch auf die Schulen ausgerichtet, es gibt auch Schulmaterial, das da abgegeben wird. Ja, wie sollen wir als Eltern reagieren? Und da bin ich angefragt worden, ob ich mal mit einigen von dort hingehen könnte, um das anzuschauen und vielleicht so mal einen Bericht darüber zu schreiben. Und so ist der Besuch erfolgt. Und das Ergebnis ist jetzt mal diese PowerPoint-Präsentation, wo ich so ein paar Gedanken zu meinem Besuch zusammengestellt habe. Und ich möchte vielleicht auch noch etwas darüber schreiben. Also, was ich dann schreiben werde im Blick auf die Kinder, es ist eine totale Überforderung für Kinder. Also da werden Dinge präsentiert und die können überhaupt haben keine Chance zu sagen, ist jetzt das richtig oder ist das falsch. Und zwar, Dänikens Methode ist ja die Methode der Weglassung. Er sagt nicht alles, was gesagt werden sollte. Zweitens, er verfälscht Dinge. Also er bringt gar nicht einfach die Tatsachen, sondern wir haben das in Verbindung mit Hesekiel ganz deutlich gesehen, er verfälscht die Dinge und darum ist es für Kinder eine Überforderung, die können das gar nicht einordnen. Also würde ich sagen, als christliche Eltern würde ich meine Kinder da abmelden. Es gibt ja noch andere tolle Museen in der Schweiz, die man als Kind sehen sollte. Und nun eben als Erwachsener müsste ich sagen, was soll's? Das Ganze ist wirklich verknüpft zur Esoterik. Und hingehen würde ich nur, wenn ich das als Auftrag sehe, um anderen damit zu helfen, aber nicht als eine Spaßsache. Das ist ja das Gleiche auch mit der Literatur. Sollen Christen die deutsche Literatur lesen, alles, was es da so gibt? Ja, das kann sehr gefährlich sein. Wenn man nicht einen klaren Auftrag hat und das einfach als Spaß macht, kann das einen im Glauben schädigen. Andererseits ist die Frage, ja, was machen wir mit unseren Kindern? Die müssen ja in der Ausbildung das lernen. Und dann verweise ich auf Daniel 1. Daniel musste auch durch die Ausbildung hindurch und er musste die chaldäischen Schriften studieren. Und die sind wirklich voll von Schrott und Abfall. Aber Daniel hat in seinem Herzen vorgenommen, er wollte sich nicht verunreinigen. Daniel 1, Vers 8. Und wenn Kinder auf die höheren Schulen gehen Und wir ihnen dies mitgeben können, dass sie wirklich, sie müssen dadurch, sie lernen das nicht aus Spaß, aber sie möchten mit dem Herrn in einer Beziehung leben und sich nicht verunreinigen lassen, dann darf man mit Bewahrung Gottes rechnen, auch in dem Ausbildungsweg. Aber eben, das ist etwas anderes, als wenn man das einfach so als Vergnügen sich reinzieht. Eine andere Frage? Was ist mit den Marienerscheinungen, Fatima, Lourdes und so weiter? Es ist ja interessant, dass es solche Erscheinungen gibt in allen möglichen Religionen. Und das Mittel dazu haben wir gefunden in 5. Mose 18, Verse 10 und folgende. Das geht also über die okkulte Medialität. Menschen sind Wahrsager, Medien und so weiter, die bekommen diese Impulse aus der Welt der Finsternis. Und das gibt es eben in allen Bereichen, ob nun im Hinduismus, im Buddhismus, ob in den Stammesreligionen. Und es gibt es auch eben in einem biblisch entfremdeten Christentum. Aber interessant, all diese Erscheinungen entsprechen immer dem, was die Leute erwarten. Also ein Yogi sieht keine Maria, sondern er sieht Krishna oder sonst irgendein hinduistischer Gott. Also die sehen in der Vision das, was sie sehen wollen. Aber das ist erklärbar. Wir haben ja gesehen, dass Engel unter ganz verschiedenen Gestalten erscheinen können. Auch die Cherubim, einmal werden sie in der Bibel dargestellt mit 4 Gesichtern. An anderer Stelle in Hesekiel mit 2 Gesichtern. Also auch Cherubim erscheinen verschieden. Mal findet man Cherubim mit 4 Engeln, in Jesaja 6 die Seraphim mit 6, Cherubim mit 4 Flügeln und die Seraphim in Jesaja 6 mit 6 Flügeln. Also sie können unterschiedlich erscheinen. Und wieso kann man sagen, dass diese Marienerscheinungen eben aus der Welt der Finsternis kommen? Weil die Aussagen, die übermittelt wurden, im Widerspruch zur Bibel stehen. Und da kann man sagen, ja, das ist nicht der Geist Gottes, der dahinter steht. Denn Gottes Offenbarung ist nie im Widerspruch zu sich selbst. Darum kann man das ganz rigoros ablehnen. Also, wie steht es mit den Kornkreiszeichen? Ist das echt oder falsch? Nun, offensichtlich ist auch da schon festgestellt worden, dass es Bösewichte waren, die solches gemacht haben. Aber auch da muss man nicht alles unbedingt so erklären. Wenn es wirklich solche Phänomene gegeben hat, wo man das nicht auf Leute, die das absichtlich so zum Täuschen gemacht haben, zurückzuführen ist, dann kann das eben eine Manifestation aus der Welt der Finsternis sein. Und je mehr die abendländische Welt sich eben diesen Erscheinungen öffnet heute, desto mehr geschehen sie. Es ist ja interessant, eben Menschen, die okkult belastet sind, solche können solche Erscheinungen haben. Aber bibeltreue Christen, die sich an die Bibel halten, die bekommen die Erscheinung nicht. Das ist ganz interessant. Oder wenn jemand Visionen haben will, dann kriegt er sie. Wenn jemand sich nüchtern ans Wort Gottes hält, dann kriegt er sie nicht. Also das hängt mit der inneren Öffnung des Menschen diesen Einflüssen gegenüber zusammen. Wir kommen zum Schluss. Die letzte Frage, noch eine Minute. Ja, 2 gleichzeitig. Also. Also Sie meinen im Blick auf die Entrückung, ja? Also kann ich die Frage so zusammenfassen, ist das die größte Manifestation Gottes in der Geschichte, wenn es zur Entrückung der Gemeinde kommen wird? Ich würde nicht sagen, das ist sicher eine große Manifestation, aber die ganze Bibel ist ja voll von Ereignissen, die Gott in Raum und Zeit gehandelt hat und eben das Allergrößte vor 2000 Jahren, dass Gott sogar als Mensch in diese Welt, Gott der Sohn als Mensch in diese Welt gekommen ist. Und dann in der Zukunft wird Jesus Christus als Mensch zurückkehren, nach der Entrückung, und wird in Jerusalem König sein. Und die Menschen werden ihn sehen. Er wird 1000 Jahre hier auf dieser Erde regieren, in Gerechtigkeit und Frieden. Also das wird eine noch deutlichere Manifestation der Gegenwart Gottes sein. Aber Gott ist eben ein Gott, der nicht nur einmal sich so in der Geschichte offenbart hat, sondern durch die ganze Geschichte hindurch, aber auf verschiedene Weisen, so wie die Räder sich drehen und die Räder gehen auf das Ziel hin, letztlich ein neuer Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21.